Ich habe in Leipzig einen Computer. Da habe ich das Manuskript geschrieben für den heutigen Abend. Und das ist nach wie vor in Leipzig im Computer. Ich habe jetzt ein paar Zettel vor mir liegen. Und ich mache auch etwas Ungewöhnliches, nämlich dass ich heute Abend über ein Lobpreislied spreche. Meine Frau wird dann nochmal von der Bibel her einen Exkurs geben. Das Lobpreislied ist 342 Jahre alt, ein Oldtimer, steht im Gesangbuch der Evangelischen Kirche. Aber es ist ein sehr interessantes Lied, man lernt da einiges und vor allen Dingen ist sehr interessant der Verfasser dieses Liedes. Und ich leiste mir einfach mal den Luxus, heute Abend zu diesem Verfasser was zu sagen und dann auch zu dem Lied etwas zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt mitgehen und es wird nicht zu langweilig. Dieses Lied heißt »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut«. Das ist ein Lied, das gehört zu den 33 Liedern, die die EKD aufgezählt hat in einer Liste von 2004 Lieder, die man kennen sollte. Also zu diesen Liedern gehört natürlich »Macht hoch die Tür«, »Vom Himmel hoch«, »Ein feste Burg ist unser Gott«, »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«, »Nun danket alle Gott«, »Christ ist erstanden« und »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« und viele andere. Und dazu zählt auch dieses Lied, man sollte es kennen. Dieses Lied wäre beinahe verschwunden gegangen und wir hätten es nicht im Gesangbuch, weil es im Anhang eines Buches stand über Heiligung, was 1675 geschrieben worden ist. Und der Verfasser dieses Buches ist in der Kirche in Missgunst gefallen und hatte dann keinen guten Namen mehr und man wusste 100 Jahre später gar nicht mehr, dass es dieses Lied gibt. Man hat das entdeckt und da wusste man nicht, wer ist der Verfasser. Da hat man auf ganz andere gegriffen. Aber es ist nun inzwischen in viele Gesangbücher gekommen, nicht nur in der evangelischen Kirche, sondern auch in anderen Konfessionen. Das ist übrigens das einzige Lied, was von dem Verfasser überliefert ist. Das ist auch mal interessant. Es gibt im Leben von uns Christen mitunter eine Stelle, an die uns Gott stellt und wo wir das tun müssen, was zu tun ist von Gott her. Und das war's. Und sind wir an dieser einen Stelle da und sind Gott gehorsam, dann bringt das Frucht, die bleibt. Wie Simeon, diese eine Stelle wach zu sein und zum Tempel zu gehen, um Jesus zu begegnen, auf den Arm zu nehmen und dann diesen Lobgesang anzustimmen, der in der Bibel ja auch steht, hätte er diese eine Stelle versäumt. Es ist manchmal gar nicht nötig, viel zu machen und viel zu wirken, sondern das eine, was Not tut und was der Herr will und was bleibt, was Ewigkeitswert hat. So ist das also bei diesem Lied. Ja, der Verfasser ist hier zu lesen, Johann Jakob Schütz, der von 1640 bis 1690 gelebt hat, 50 Jahre. Er hatte fromme Eltern gehabt, der Vater war ein angesehener Jurist in Frankfurt am Main. Die Mutter war die Tochter eines angesehenen Theologieprofessors aus Schwabenland. Der Vater war tatsächlich unbestechlich, Der hat also falsche Händel im Rat der Stadt Frankfurt am Main nie mitgemacht. Er ist deswegen auch rausgeflogen, haben sie aber wieder reingenommen, weil er eine ungeheure Kapazität war. Das war einer, der hat am Morgen und am Abend je eine Stunde gebetet. Ein aufrechter Mann. Das heißt, er war ein gerechter Mann. Aber manchmal sind die Kinder nicht so wie die Erwachsenen. Der Sohn hat, wie der Vater, auch Jura studiert. War übrigens auch in Jena, hat in Jena auch Jura studiert. Und er hat die Kirche, die lutherische Kirche seiner Zeit erlebt in einer völlig erstarrten Form, wo es dauernd nur um Bekenntnis geht und richtiges Bekenntnis und keine Abweichung vom richtigen Bekenntnis. Und das hat ihn alles abgestoßen. Das war alles wie leere Hülse. Es fehlte das Leben. Und er sagt selber von sich, dass er also ein perfekter Atheist geworden ist. Er hatte im Glauben keinen gewissen Grund mehr, so schreibt er selber. Die Bibel legte er ganz aus der Hand. Und was da drin stand, schien ihm abwegig zu sein. Und er konnte das angeeignete Wissen der Kirche nirgendwo irgendwie einbringen oder es hatte keinen Wert für ihn. Er glaubte gar nichts mehr und schreibt selber, dass er eine atheistische Haltung einnahm. Das war übrigens zu seiner Zeit schon ziemlich ungewöhnlich, wo fast alle zur Kirche gehörten, aber es fing schon so an, dass es auch bewusste Atheisten gab. Er war einer mit von den Ersten, die das frei und fröhlich bekannten. Er habe über das Christentum nur gelacht. Aber Gott hat seine ganz eigenen Wege. Er ist dann als Jurist nach Frankfurt am Main zurückgekehrt. Mit 25 Jahren hatte er dann sein Examen. Und dann geschah in Frankfurt am Main zweierlei. Einmal, er kam mit sogenannten separatistischen Kreisen zusammen, die es in Frankfurt am Main gab, schon länger. Das waren Kreise, wo man erweckliches Leben lebte, aber separatistisch immer von der Kirche genannt. Also das waren die Separatisten, also mit Schimpfworten belegt. Aber das waren sehr lebendige Kreise, die also schon vor dem Dreißigjährigen Krieg dort bestanden. Es wird berichtet, dass in diesen Kreisen ganz stark die prophetische Gabe war, auch die Sprachengabe da war. Da haben wir kirchengeschichtlich nur wenige Quellen, dort war es. Es wird berichtet, und das sagt kein anderer als eine sehr wichtige Gestalt in Frankfurt am Main, nämlich Matthäus Merian. Merian ist ein Name, der in diesen separatistischen Kreisen zu Hause war. Wir kennen wahrscheinlich Merian in der Bücherwelt. Dort gibt es dann so topografische oder Sachen über Länder aus dem Merian Verlag, über Dänemark oder über Großbritannien oder welche touristischen Unternehmungen man nehmen kann. Also es gibt es auch im Kiosk wie eine Zeitschrift Merian, muss man mal drauf achten. Gibt es also heute noch. Das war also auch damals schon ein Verleger, Drucker, der hat auch verlegt, schon damals topografische Schriften, das ist man heute noch in der Tradition, aus einem ganz anderen Grund, weil er nämlich auch in den separatistischen Kreisen, man glaubte an die Wiederkunft Jesu, an die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, und da wollte er wissen, das ist das Reich, was einmal zum tausendjährigen Reich gehört, und das war der Urgrund, wo er sagt, das will ich alles kennenlernen, was der Herr dann im tausendjährigen Reich so regiert, wenn er wiederkommt. Dieser Matthäus Merian berichtet, dass vor dem Dreißigjährigen Krieg in diesem Kreis Propheten waren, die haben den Dreißigjährigen Krieg vorausgesagt, 2 Jahre zuvor, haben prophezeit, haben diesen Krieg vorausgesagt. Die sind ausgelacht worden. Und dann hat einer von den Propheten gesagt, es wird in diesem Jahr im Sommer ein Komet kommen, den werden alle sehen. Das ist das Zeichen dafür, dass diese Weissagung stimmt. Der Komet kam. Den konnten die Astronomen noch gar nicht vorausberechnen damals. Und der Matthäus Merian schreibt dann, diese Propheten waren damals verlacht. Man hat auf den Kanzeln gegen sie schlimme Sachen gesagt. Aber dann kam der 30-jährige Krieg. Das, was sie sagten, trat ein. Jahrzehnte später kommt Johann Jakob Schütz auch mit diesen sogenannten separatistischen Kreisen in Berührung. Dort las man Schriften von Tauler, das ist ein Katholik gewesen, der im Mittelalter eine Rolle spielte. Man las Andachtsbücher von Johann Arndt und sprach darüber auch miteinander und betete. Und so kriegte er Bücher von Tauler in die Hand und las die, und das hat ihn nicht nur fasziniert, das hat ihn zutiefst angerührt. Und was die in diesen separatistischen Kreisen lebte, er kam mit Jesus in Berührung, in denen, die sich dort versammelten, war aber ganz unruhig und sagte, also nicht, dass du hier auf irgendeinen Blödsinn reinfällst, also bleib mal schön vernünftig. Und Tauler, das ist in der lutherischen Kirche wahrscheinlich eine gefährliche Geschichte, und nee, du lässt dich hier nicht verzaubern. Und dann geschah Folgendes: Nach Frankfurt am Main kam ein Superintendent. Schütz war etwa 27 Jahre dann alt, der Superintendent 31 Jahre, gerade frisch bekehrt bei Labadier in Frankfurt, in der Schweiz, kam frisch und predigte, und Johann Jakob Schütz spitzte nur die Ohren, das war wirklich Botschaft. Und dann nach einer Predigt ging er mit einem Theologiestudenten, Diefenbach hieß der, dann zu Spener, so hieß der Superintendent. Und dann sagten sie, also das, was wir heute in der Predigt gehört haben, können wir das nicht mal in die Tat umsetzen, sodass wir mal tatsächlich zusammenkommen als Kinder Gottes und darüber sprechen. Und da hat er ja gesagt, und da haben die sich im Amtszimmer getroffen. Der Kreis wurde immer größer, man betete dort zusammen, man las Schriften und man las in der Bibel, man war im Austausch. Das war was völlig Neues. Im ganzen erstarrten Luthertum sah man das nicht. Aber es war Teil einer Erweckung, die damals auch über das ganze deutsche Land ging. Es brach an anderen Stellen auch auf, auch in der reformierten Kirche, auch in Frankfurt am Main. Da waren auf einmal erweckte Leute da. Es gab dann einen Untereick, hieß der, ein Reformierter, der dann in Mülheim war, später dann in Bremen war, eine Autorität war. Was haben sich für Leute dort bekehrt? Zum Beispiel hat sich auch einer bekehrt, Joachim Neander heißt er. Das ist der Verfasser des Liedes "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren" oder "Wunderbarer König". Der kam als Hauslehrer nach Frankfurt am Main, war reformiert, spielte keine Rolle, ob Lutheraner oder reformiert. Die Bekehrten trafen sich auf einmal, und das war eine wunderbare Freundschaft auf einmal mit Johann Jakob Schütz. Die trafen sich. Und wo Spener auch Johann Jakob Schütz geholfen hat, der hat also damals zögerlich gefragt, darf man als Lutheraner Tauler lesen? Also das, was ihn angesprochen hat. Er hat gesagt, ja, hat Luther selber gelesen und war begeistert über ihn. Ach, da war der Bann gebrochen, der hat gelesen. Und das war im Grunde genommen für ihn wie eine Bekehrung. Man kann nicht genau den Punkt bestimmen bei ihm, da haben wir jetzt die schriftlichen Zeugnisse nicht, aber in diesem Zusammenhang kam es zu einer ganz klaren Bekehrung. Ich weiß nicht, ob ich muss einfach mal ein bisschen was zu der Zeit erzählen, das ist schon eine interessante Zeit, weil der Geist Gottes gewirkt hat. Die kam also erstmal im Amtszimmer von Spener zusammen. Der hat auch ein bisschen darauf geachtet, dass das bei ihm ist, damit nicht ein böses Gerede losgeht, und dann bei den Kollegen, dass sie dann auf einmal Remedemi in Frankfurt-Main machen, aber dann war das geschützt. Aber es kamen immer mehr Leute, es bekehrten sich unter seiner Predigt immer mehr Leute und die waren auch wieder Zeugen Jesu Christi. Und da kam auch, auf einmal saßen Katholiken in seinem Zimmer mit, auf einmal waren Reformierten von den Separatisten, die saßen in seinem Zimmer. Man kam zusammen, das wuchs und wuchs, dann reichte das Zimmer nicht mehr, was mussten die machen? Die gingen also dann in eine Kirche, damals Barfüßerkirche, heute die, wie heißt die Kirche, Paulskirche, wo immer die Preisverleihungen sind, die ist ja jetzt staatlich, wird manchmal im Fernsehen gezeigt. Das war die Kirche, dort haben die sich versammelt. Der Kreis wuchs in wenigen Jahren auf 100 Leute. Die haben übrigens eins ausgemacht, um nochmal von vorhin aufzugreifen, wir reden nicht über andere, wenn sie nicht dabei sind. Das war eine eiserne Regel in diesem Kreis. Und wir führen hier keine Kontroversen und irgendwelche Diskussionsschlachten, sondern wir fragen nach Gott und nach seinem Willen. Die Bibelstunden, die wir jetzt zum Beispiel auch in der evangelischen Kirche haben, die haben dort mit ihrem Ursprung. Man traf sich also neben dem Gottesdienst und als Brüder und Schwestern. Übrigens redeten die sich auch als Brüder und Schwestern an. Also es geht da viel zu erzählen. Ich muss mich jetzt tatsächlich kürzer fassen. Ich frage mal, wann müssen wir hier zu Ende sein? Um 9. Also das heißt doch, mich sputen. Dann übergehe ich jetzt mal vieles und sage einfach mal, der Johann Jakob Schütz hat dieses Lied gedichtet für diesen Kreis, der sich dort versammelt hat. Und da sind die Erfahrungen auch drin, die dort gemacht worden sind. Also dort, wo Erweckung ist, das ist genauso wie hier, dort wird gesungen. Und wo Erweckung ist, welche Lieder sind da ganz vorne an? Die Lobpreislieder. Deswegen auch bei Neander, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, wunderbarer König, das sind Anbetungslieder. Das ist sofort zu Hause, da wird Gott gesehen und Gott angebetet, das ist völlig korrekt und richtig. Übrigens bei Neander fällt mir nochmal ein, der ist ja dann nach Duisburg gegangen, den haben sie ganz, ist als Lehrer hingegangen, den haben sie also dauernd niedergemacht, das war ganz schlimm. Zum Schluss ist er dann nach Bremen gekommen, der Untereick, sein Seelsorger, hat ihn dann als Pfarrer doch anstellen können, hat noch ein Jahr gelebt, ist dann heimgegangen. Aber er hat dort, wo er in Duisburg war, genauso gesammelt Kinder Gottes. Aber die hatten dort keine Kirche, die waren ganz schlecht angesehen. Die haben sich in der freien Natur getroffen, in einem bestimmten Tal. Und in dem Neandertal, wo der Neandertaler gefunden worden ist, also von daher hat der Name, bloß dass man das weiß, eine Beziehung. In diesem Tal haben die Gott gelobt und sind die zusammengekommen. Ja. Manchmal weiß man gar nicht die Beziehung, aber da will ich trotzdem auch mal was sagen, weil wo das Reich Gottes gebaut wird, dort sind dann auch Namen, die nochmal ganz so anders auftauchen und eine Bedeutung haben. Johann Jakob Schütz hat immer auch einen Blick gehabt, weit über die Konfessionsgrenzen hinaus. Das ist ihm nachher auch zum Fallstrick geworden. Der hatte Kontakt gehabt mit den Quäker, der hieß William Penn, die auch verfolgt wurden, auch in England. Und die wollten nach Amerika ziehen und der hat das Geld von denen mit verwaltet. Die haben also in Amerika Land gekauft. Übrigens Philadelphia, die Stadt, ist das Gebiet, wo die dann hingezogen sind. Bruderliebe, ja. Das hat also auch zum Beispiel diesen Hintergrund mit. Und da hat er sich mit beteiligt. Na, das war natürlich in der Kirche ganz schlimm angesehen. Und er hatte also auch mit diesen sogenannten separatistischen Kreisen, wo zum Beispiel auch die Töchter von Merian mit eine große Rolle spielten. Und eine Tochter ist die Sibylla, Maria Sibylla Merian. Das ist eine Naturforscherin und da gibt es viele naturkundliche Zeichnungen. Die hat sogar in der Bundespost eine Briefmarke bekommen. Da gibt es einen ICE-Zug nach der. Die ist von einer ganz anderen Seite her bekannt. Aber die gehörte mit dort zu. Die war tragend in dem Kreis. Und eine Enkeltochter von Johann Jakob Schütz, heiratete den Senckenberg in Frankfurt-Main. Der hat die Universität gegründet in Frankfurt-Main und hatte Umgang mit Johann Wolfgang von Goethe. Und Johann Wolfgang von Goethe ist auch mit dem Glauben an Jesus bekannt geworden durch diese Leute. Außerdem dann zu Hause im Elternhaus, wo eine von der Brüdergemeinde war, eine Haushilfe, die ihm das auch bezeugt hat. Da ist wirklich das Evangelium ganz unmittelbar an Goethe gekommen. Und er hat auch gewackelt dort, wie er sich entscheiden soll. Also da, das, er weiß, wenn er vom Glauben redet, wovon er redet. Durch das Zeugnis dieser Leute. Ich nenne das bloß mal so. Der Glaube hat unwahrscheinlich Auswirkungen auch, ich sag mal, in die Welt hinein. Es ist eine Bewegung losgestoßen worden. Man nennt diese Bewegung Pietismus. Das war eine der größten Erweckungsbewegungen im Luthertum. Und die hat im Tiefsten, man sagt immer, die hat mit Spener begonnen. Der eigentliche Tragende war Johann Jakob Schütz. Bloß man hatte ihn diffamiert, weil er Kontakt hatte zu den sogenannten separatistischen Kreisen und auch mit den Quäkern und weil er auch angemahnt hat in der Kirche, dass es an der Heiligung fehlt und dass dort es so viele fromme Heiden gibt an der Stelle. Mit Spener hatte er eine tiefe Freundschaft, er war übrigens auch Patenonkel dann bei den Kindern von Spener und ich will darauf nicht eingehen, aber am Ende hat er keine Beerdigung bekommen, obwohl er bis zum Schluss seines Lebens in der lutherischen Kirche blieb. Man hat ihn bei Nacht und Nebel verscharrt und nur die Getreuen sind hinterhergegangen. Und dann hat man versucht, seinen Namen auszulöschen. Deswegen musste man 100 Jahre später erstmal sehen, wer hat denn das Lied eigentlich geschrieben. Und es gab dann noch irgendwelche Zeugen, die es wussten und im Anhang. Also so ist es in unser Gesangbuch erstmal gekommen und ich würde jetzt mal sagen, singen wir mal die ersten drei Strophen. Geht das, oder?
Ja, aber das ist nicht so schnell begleiten.
Nicht so schnell begleiten. Wollen wir aus Zeitgründen uns das sparen, dann machen wir mal einfach weiter, um 9 ist Schluss. Ja?
Und
dieses Lobpreislied, jetzt will ich mal kurz zu dem Lied kommen, ist ein wunderbares Loblied. Man möchte auch sagen, ein Schöpfungslied, wo auch die Schöpfung mit hineingenommen wird in das Lob, aber nicht so wie Geh aus, mein Herz und suche Freud, wo die Natur beschrieben wird, sondern wo wirklich der Schöpfer geehrt wird. Was unser Gott sagt, es danken dir die Himmelsherr, o Herrscher aller Thronen und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen, die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl bedacht. Beim Lobpreis muss immer auch die Schöpfung eine Rolle spielen, weil an der Schöpfung die Größe Gottes ablesbar ist. Und das ist das Einfachste auch, um Zugang zu bekommen beim Lobpreis. Aber im Tiefsten ist dieses Lied ein Vertrauenslied. Die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohlbedacht. Gott hat alles wohlbedacht. Es fehlt an nichts. Wir können ihm vertrauen. In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich, Vers 3. Es ist alles recht unter seiner Herrschaft. Du kannst alles annehmen unter seiner Herrschaft. Er hat alles bedacht. Ist alles recht und ist alles gleich. Das nimmt übrigens etwas auf, was die also in ihrem Kreis um Spener auch erfahren haben. Dort begegnete man sich als Brüder und Schwestern. Da war nicht der Stand ausschlaggebend, da waren Akademiker da. Es waren aber auch ganz einfache Leute da. Da waren Leute, da, es spielte auch keine Rolle in dem Fall, ob Männer oder Frauen. Sie waren alle Kinder Gottes. Spielte keine Rolle, welche Konfession. Die haben die Katholiken nicht rausgeschmissen. Die waren mit da. Es war eine Gleichheit vor Gott da. Da war keiner höher oder besser oder schlechter. Er bleibet ihre Zuversicht, Vers 5. Oder mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und her. Das sind so wunderbare Worte, wo Gott das Vertrauen gebührt. So ist Gott. Sind die Mutterhände, Vers 5, die Vateraugen in Vers 6 und auch in Vers 9, Gott hat alles wohlbedacht und hat alles, alles recht gemacht. Im Lobpreis spielt dieses Wort alles, genau wie hier in diesem Lied, eine große Rolle. Es ist blau unterlegt, kommt 7-mal vor, dieses Wort alles. Es kommt vor in Vers 3, ist alles recht, ist alles gleich. Es kommt vor jetzt in der 9. Strophe 3-mal das Wort alles und in der 7. Strophe, ich will dich all mein Leben lang und an allen Orten hören. Ich will da bloß darauf hinweisen, das kann man lernen aus Psalm 145. Dort kommt das Wort alles 18-mal vor. Das lässt keine Lücke, dieses Wort alles. Und deswegen hat es beim Lobpreis eine besondere Bedeutung. Gott hat alles wohlbedacht. Gott hat alles recht gemacht. Du kannst keine Ausnahme geltend machen. Brauchst du auch nicht. Weil er der Herr ist und weil er auf dem Thron ist. Und der Herr ist alles in allem. Und es gibt keine Macht, die ihm da streitig machen kann, die dazwischenfunken kann. Bist du unter seiner Herrschaft, dann ist alles richtig, wird alles gut, dient alles dazu, dass Gott seinen Plan voranführt. Da musst du nicht mehr unsicher sein. Und das ist auch der Grund des Lobpreises. Deswegen hat man beim Lobpreis immer den Thron Gottes im Blick, weil von dort alles regiert wird. Wenn man mal Offenbarung 5 liest, wo die himmlischen Heerscharen oder wo die Gemeinde hier auf Erden mitten in der Not Gott preist, sie schauen auf den Thron Gottes und auf das Lamm. Dort wird regiert alles, alles, alles. Und wenn wir eine Lücke lassen bei der Regierung Gottes, dann kannst du nicht mehr richtig loben. Dann bist du immer unsicher. Dann ist immer irgendetwas, dann weiß ich, soll dein Schicksalsmacht oder wer oder die Dinge bloß so oder die Natur oder weiß ich was, das ist alles Quatsch. Und was auch eine Rolle spielt in diesem Lied, es gibt ganz verschiedene Weisen des Lobens. Das haben wir vorhin auch sehr schön in den Liedern gesungen. Man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf. Es gibt ja auch dunkle Stunden, es gibt ja auch Leid. Sollen wir dort Gott nicht loben? Wir haben vorhin gesungen. Nein, auch dort wird Gott gelobt. Ich finde das so gut, dass das hier dabei ist. Man kann Gott loben mit Tränen in Augen und immer noch bekennen, dass er der Herr ist und dass er regiert. Das kann man immer noch. Auch wenn man es nicht versteht. Hier betet Gott an, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hier. Das ist hier schwarz, sei Lob und Ehr, das ist eine Weise des Lobens. Ehre heißt im Grunde genommen nichts anderes im Hebräischen, kommt aus dem Hebräischen in dem Fall, weil ein Bezug genommen wird auf 5. Mose 32. Gott in seiner Größe anerkennen, im Hebräischen steht das Wort Größe. Wir sollen Gott in dieser Größe anerkennen und indem wir diese Größe Gottes anerkennen, loben wir ihn. Das heißt, ihm die Ehre geben, seine Größe einfach anerkennen. Dann ist Vers 2 danken und preisen. Oder dann ist in Vers 7 Ehren oder ihn erfreuen, mein Geist und Leib, erfreue dich. Bis hin zum jauchzenvollen Springen in Vers 9, da ist richtig Bewegung drin. Das muss man sich mal vorstellen, das haben die wahrscheinlich damals gemacht auch. Also, ich will nur sagen, es gibt verschiedene Arten des Lobens. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche dran. Vorhin haben wir eins gemacht, fand ich ganz großartig. Das zählt mit zum Loben und wird hier irgendwo auch genannt, nämlich das Bekennen. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gesungen. Und wenn man einfach Gott bekennt, das ist Gott, so ist Gott, ehrt das Gott und ist das Lobpreis und das ermutigt auch. Dann gibt es hier verschiedene Namen für Gott. Das ist Rot, höchstes Gut, Vater aller Güte, Herrscher aller Thronen, mein Helfer, mein Herr, der Überfluss, der Schöpfer, o Gott, Christus. Das ist beim Lobpreis nicht unwichtig, dass wir Gott auch verschiedene Namen geben. So ist er. Und die Namen drücken etwas aus von seinem Wesen. Das ist in der Heiligen Schrift auch so. Da hat Gott ganz verschiedene Namen. Das gehört nicht zur Sprache des Lobpreises. Es gibt in diesem Lied ein Ostinato, das ist das, was immer wiederkehrt, nämlich der Schlusssatz, gebt unserem Gott die Ehre. Das ist ein Bibelzitat, nämlich aus 5. Mose 32, Vers 3b, Luther übersetzt, gebt Gott allein die Ehre. Im Urtext steht aber genau das, was hier gedichtet worden ist. In Vers 8 kommt das sogar dreimal. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserem Gott die Ehre. Ihr, die ihr Christi Macht bekennt, gebt unserem Gott die Ehre. Die falschen Götzen macht zu Spott. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gebt unserem Gott die Ehre. Merkt ihr, da sind in diesem Lobpreislied Wiederholungen drin. Das machen wir übrigens auch bei unserem Lobpreis, auch dass dann Wiederholungen drin sind. Die sind nicht nur hier schon in der ersten Strophe, dem Gott, der Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte, dem Gott, der allen Jammer still. Da wiederholt sich was. Oder Vers 4, drum Dank, ach Gott, drum dank ich dir, ach danke, danke Gott mit mir. Da merkt man mal wieder, wie das hier wiederholt und was dort ausgedrückt werden soll. Wunderbar. Es ist gesungenes Wort Gottes. Ich habe mal an der Seite so die Bibelstellen angegeben. Das ist übrigens auch bei der Reformation, wir haben ja das große Reformationsjubiläum, gut, dann komme ich jetzt auch nicht umhin. Das Evangelium hat sich in der Reformationszeit verbreitet, vorrangig übers Lied. Lieder, die Luther und andere Reformatoren gedichtet haben. Die Lieder, die sang man, die gingen wie Flugblätter auf dem Markt. Also man weiß das zum Beispiel in Magdeburg, da wurden sofort Flugblätter verteilt von Luther. Und indem man diese Lieder sang, verbreitete sich das Evangelium. Luther hat deswegen angefangen, ganz bewusst Lieder zu dichten. Und zwar Wort Gottes in Lieder. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ist die Weihnachtsgeschichte nach Luther gedichtet. Das konnte man singen, das kann man heute noch singen. So verbreitete sich das Wort Gottes und so ist das immer auch, wie in diesem Lied, bei vielen Gesangbuchliedern und auch in unserem Lobpreis, wo wir Wort Gottes singen. Wir singen das, was im Wort Gottes steht und ehren Gott damit und loben ihn und so fasst auch das Wort Gottes Raum in unseren Herzen und so wird es auch nach außen verkündigt. Eine wunderbare Sache. In der zweiten Strophe steht, es danken dir die Himmelsheer. Und meiner Frau ist in letzter Zeit etwas von dem Himmelsheer und der Engel wichtig geworden. Und da bitte ich dich mal, dass du dazu etwas sagst.
Himmelsheere, das sind ja Engel. Und wenn man anfängt, sich mit Engeln zu beschäftigen, da entdeckt man auf einmal, dass in der Bibel so viel drinsteht, dass man das gar nicht alles mit einem Mal erzählen kann. Und ich hoffe, dass ich jetzt nur ein schmales Schlaglicht mal setze. Und wenn es zu lang wird, dann muss ich wahrscheinlich einfach abbrechen. Ja, was haben die Engel für unseren Lobpreis zu bedeuten? Engel sind ja Boten, Boten Gottes. Und wir kennen sie nicht wirklich. Sie gehören zur unsichtbaren Welt. Und es gibt manchmal nur einen Einblick dorthin, wo es dann oft heißt, in prophetischen Worten, ich sah und es sah aus wie. Also so wirklich kann man die himmlische Wirklichkeit nicht beschreiben mit irdischen Worten oder mit irdischen Vergleichen. Man kann es nur in Entfernung andeuten, was es, wie es ausgesehen haben mag oder wie es sich angehört hat. Und dennoch erfahren wir in der Heiligen Schrift eine ganze Menge Bruchstückartiges über den Himmel, über die unsichtbare Welt, in der die Engel zu Hause sind. Auch wenn Engel zu verschiedensten Aufgaben ausgesandt werden und es große Unterschiede gibt zwischen bestimmten Engeln und auch großen Engelgruppen, sie haben ihren eigentlichen Platz am Thron Gottes. Und ihre wichtigste und vornehmste Aufgabe ist es, Gott anzubeten, zu lobpreisen und zu verherrlichen. Eigentlich sind die Engel im Unterschied zum Menschen, der zu einem Gegenüber Gottes geschaffen ist, in sich selbst nichts. Gott macht sie zu Winden und Feuerflammen, steht im Psalm 104. Und sie sind allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen, steht im Hebräerbrief. Also wirklich Boten und Diener Gottes, die keine eigenen Interessen verfolgen, sondern nur den Willen Gottes ausführen. Und sie sind damit ganz durchlässig für Gott, für seine Herrlichkeit und Stärke. Und deshalb wohl werden sie auch oft als starke, lichtvolle Wesen wahrgenommen. Bis dahin, dass Propheten wie tot hinfallen und aufgerichtet werden müssen in der Begegnung mit ihnen. Und da ist eine solche Herrlichkeit Gottes, solch eine Ausstrahlung oft zu erkennen, dass diejenigen versucht sind, sie anzubeten. So dass zum Beispiel auch Johannes in der Offenbarung gesagt bekommt, tu das nicht, ich bin nur dein Mitknecht. Gott allein ist anzubeten. Ja, aber am Thron Gottes, im Alten Testament schon, geschaut zum Beispiel von Jesaja in Kapitel 6, er sieht den Thron Gottes umgeben von den Seraphim, die wunderbar beschrieben werden. Und dort wird auch etwas berichtet, was sie sprachen, und zwar, einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Oder Hesekiel schaut den Thron Gottes, der sozusagen von den Cherubim getragen wird. Himmlische Wirklichkeiten, die mit irdischen Worten eigentlich unbeschreiblich sind. Wie ich schon sagte, nur schwache Vergleiche können da versuchen, etwas darüber zu berichten. Hier spielt vor allem das Schauen und das Hören der Töne, Geräusche, großer Donner und Blitze und so etwas beschreibt der Prophet Hesekiel eine Rolle. Und das kommt in mehreren Kapiteln des Hesekiel-Buches vor. Und schließlich finden wir in der Offenbarung des Johannes manches davon wieder. Das große Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Offenbarung 4. Und wir erleben etwas davon, wie am Thron Gottes die Menschen sich mit den Engeln im Lobpreis vereinen. An einer Stelle die vier Gestalten und die 24 Ältesten mit den Gebeten der Heiligen, die sie in Räucherschalen darbringen vor Gott. Sie rufen, du bist würdig zu nehmen das Buch. Noch dazu muss ich dazu sagen, da steht das Lamm Gottes im Mittelpunkt an dieser Stelle vor dem Thron Gottes. Und da sprechen sie alle gemeinsam, du bist würdig zu nehmen das Buch mit den sieben Siegeln und diese Siegel aufzutun, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und dann wieder die Stimme vieler Engel, viel tausend mal tausend Engel wird hier gesagt. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das Lamm Gottes, wissen wir, das ist Jesus. Sein Opfer wird im Himmel immer eine große Rolle spielen. Und zugleich hat er die Würde des Königs im Himmel. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, jedes Geschöpf sprach da im Himmel: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprechen Amen. Jesus als der Sohn Gottes, der Erstgeborene aller Brüder, welche Würde für die, die im Glauben überwunden haben, die vollendet sind, die auch die Heiligen genannt werden. Und dazu sind wir alle berufen, in unserem Glaubensweg dort anzukommen, dass wir auch Vollendete sein dürfen und dass wir dort mit am Thron Gottes stehen dürfen. Und von diesen Heiligen werden auch wunderbare Sachen gesagt. Also es wird von ihnen gesagt, sie haben überwunden durch des Lammes Blut. Und im Korintherbrief steht dann an einer Stelle: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden und dass wir über Engel richten werden? Ja, über die Hoffnung unserer Berufung gäbe es viel zu sagen, da ist auch schon viel gesagt worden. Aber diese Ausblicke, die Gott gibt, ermutigen einfach, ihm treu zu bleiben, zu lernen, völlig in seinem Willen zu leben, ja, wie die Engel, die nur im Willen Gottes leben. Einzustimmen in das vielfältige Lob Gottes am Thron Gottes geschieht das und wo wir dann auch dabei sein wollen. Im 2. Petrusbrief steht: Liebe Brüder, bemüht euch auch darum, eure Berufung und Erwählung festzumachen und dass wir uns ausstrecken nach der himmlischen Berufung, für die wir uns auf der Erde unserem Glaubensweg qualifizieren lassen dürfen. Das soll dazu soll uns ermutigen, dieser Ausblick, der auch immer wieder in den Himmel geschenkt worden ist.
Drei Minuten bleiben noch. Drei Dinge sage ich. Ist das richtig? Der Anknüpfungspunkt war: Es danken dir die Himmelsherr, o Herrscher aller Thronen. Und das ist ja so wichtig, die Engel sind nichts in sich, so hat meine Frau gesagt. Deswegen sind sie so stark und vollmächtig, weil sie immer den Herrn selber widerspiegeln. Und dort ist das Loben ganz rein, weil sie nichts in sich sind. Wenn man noch zu viel Eigenes hat, dann ist das im Lobpreis nicht ganz so. Das ist eine ganze Hingabe. Aber das, was ich sagen wollte: Wenn wir Gott loben hier auf Erden, wie es hier steht, und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen, wenn wir ihn loben, der Himmel schaltet sich immer mit ein. Die Engel sind immer mit dabei. Wir haben immer noch eine himmlische Gemeinde, mit der wir verbunden sind. Das ist eigentlich etwas Wunderbares. Das Zweite, was ich noch sagen will: Es wird auch hier nicht in diesem Lied, wie auch bei den Lobpreisliedern, die wir zuvor gesungen haben, verschwiegen, dass wir doch auch in Nöte kommen. Vierte Strophe: Ich rief zum Herrn in meiner Not. Nun hört mal, steht: Ach Gott. In diesem Ach Gott, da wird die ganze Not reingepackt. Man kann mal richtig zu Gott seufzen: Ach Gott. Aber nun fällt etwas auf. Ach Gott, vernimm mein Schreien. Jetzt kommt der Stärke. Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Tod gedeihen. Drum Dank, ach Gott. Jetzt kommt das Gott, ach Gott, nochmal verwandelt wieder. Drum Dank, ach Gott, drum danke ich dir. Ach, danke, danke Gott mit mir, wie das Ach verwandelt wird. Erst hast du geseufzt und das vor Gott ausgebreitet und dann nimmt das der Herr und verwandelt dein Ach in ein Ach voller Dank. Ich finde das ganz große Klasse. Ja. Ach, ich lasse es jetzt einfach mal dabei bewenden, denn wir haben viel vernommen. Die eine Minute, die können wir auch noch anders füllen. Ja. Es lohnt sich, ein wunderbares Lied, auch alte Lieder, die jetzt mal aus dem Geist geboren sind und die eine geistliche Geschichte haben, als solche zu sehen und zu singen, das ist eigentlich auch etwas Wunderbares. Ich mache Mut dazu.